Herzlich willkommen bei Ja zur Liebe. Ich bin Bernd, Trauredner, und in meinem Podcast geht es um das Thema Liebe. Die Liebe zu finden, die Beziehung zu mir selbst, Freundschaft. Es geht auch um Hochzeiten, es geht um Abschied, um alle Varianten von Liebe. Heute freue ich mich als Gästin, wie sie selber sagt, oder Gesprächspartnerin, die Marion bei mir zu haben. Marion und ich kennen uns von Hochzeiten. Wir haben gemeinsam Hochzeiten erleben dürfen. Ja, liebe Marion, vielleicht stellst du dich kurz vor.
Ja, sehr gerne. Dankeschön auf jeden Fall, dass ich bei deinem Podcast Gästin sein darf, so wie ich es immer gerne sage. Hallo an alle, die jetzt zuhören. Ich bin die Marion und wie ja Bernd auch schon gesagt hat, kennen wir uns von dem Thema Hochzeiten, weil ich unter anderem Hochzeitsfotografin bin. Aber tatsächlich ist mein absolutes Herzensthema nicht die Beziehung zu zwei Personen explizit, sondern vor allem die Beziehung, die man zu sich selbst haben kann. Also alles so zu dem Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz. Und da freue ich mich jetzt drauf, mit dir über mein Herzensthema auch sprechen zu dürfen.
Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Was ich ja bis vor kurzem noch gar nicht wusste, ist, dass du auch einen Podcast hattest. Den habe ich tatsächlich gefunden, weil er so ähnlich, der Titel so ähnlich ist wie Ja zur Liebe. Und in diesem Podcast sprichst du sehr viel über das Thema, gerade mit Frauen, die Beziehung zu mir selbst. Wie bin ich? Wie zeige ich mich? Wo sind auch Ängste? Und es geht viel um die Boudoir-Fotografie. Ich habe das Wort vorher nicht gekannt. Vielleicht kannst du uns kurz nochmal erklären, was Boudoir ist, was es für dich auch bedeutet.
Ja, sehr gerne. Und zwar, dir geht es ja nicht alleine so. Also 99% der Leute, mit denen ich spreche und sage, hey, ich bin übrigens Boudoir-Fotografin, kommt erstmal so, hä, was ist denn das? tatsächlich ist Boudoir-Fotografie, also ich nenne es immer gerne sinnliche Frauenfotografie, weil der Fokus tatsächlich sehr stark auf Frauen ist. Und da geht es halt quasi darum, dass man sich auf eine sehr sinnliche und weibliche Art und Weise ja, darstellt. Also das heißt, es ist auch in 99% der Fälle in Dessous, Dessous-Sets, Bodies und so weiter oder auch im Teilakt- und Aktbereich. Aber ich bezeichne mich ungern selbst als Aktfotografin oder Dessous-Fotografin, weil das für mich sehr, sehr, sehr viel tiefgreifender ist. Also ich sage immer gerne, typischerweise ist es so bei einem Akt- oder Dessous-Shooting, du kommst hin, ziehst dich aus, es werden Bilder gemacht und du gehst. Mhm. Und bei Boudoir-Fotografie geht es um das Feeling, das man dabei hat. Also bei mir ist es zum Beispiel so, man kommt erst einmal zu mir, wir trinken gerne ein Gläschen Sekt und reden erst einmal, lernen uns kennen, tauschen uns aus und schauen dann vor allem auch, hey, wo sind vielleicht so die Knackpunkte, wo man sagt, diese Körperpartie möchte ich vielleicht ein bisschen mehr lieben lernen oder akzeptieren lernen. Also ich habe ganz oft wundervolle Frauen bei mir, die sagen, hey, ich habe ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe zum Beispiel Lipidem besiegt oder ich hatte eine schwere Krankheit und möchte deswegen meinen Körper nochmal feiern. Und das finde ich halt so wunderschön, dass ich genau solche Frauen dabei unterstützen darf. Oder die vielleicht auch sagen, hatte ich auch schon, ich habe eine sehr toxische Beziehung hinter mir, der mir einfach nur die ganze Zeit gesagt hat, ich bin zu dick, ich bin zu faul, ich bin zu ungenügend, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und Boudoir-Fotografie kann dabei helfen, ich sage nicht wird, aber es kann auf jeden Fall sehr stark dabei helfen, ein neues Körpergefühl, ein weiblicheres Körpergefühl zu bekommen und vielleicht die kleinen Unperfektheiten, die jeder Mensch am Körper hat, ein Stückchen mehr lieben zu lernen.
Ich habe mir das mal so überlegt und das passt zu dem, was du jetzt sagst, also so als Titel, als Überschrift, vielleicht mit den Augen der Liebe betrachtet, also um bei meinem Hauptthema zu bleiben, genau. Den eigenen Körper als Mensch. Und das Spezielle, was du dabei machst, also ich habe nicht alle Podcast-Folgen gehört, aber einige, ist eben diesen Rahmen zu schaffen. Und ganz besonders spannend fand ich, dass du ja selber sagst, ja, ich bin selber auch gar nicht so gut klargekommen mit Frauen. Ich hatte sogar gewisse Ängste und dann, Ja, habe ich das auch mal psychologisch gedeutet, ist es ja wie eine Art Desensibilisierungsprogramm für dich selbst auch. Aber viel mehr noch, so habe ich das gesehen, jetzt mal mit dem Ausdruck formuliert, du bist liebevoll in diese Schwesternschaft der Frauen eingetreten und es war für dich oder ist für dich eine total spannende Reise. Also was hat es mit dir gemacht, genau dort zu starten? Du hattest ja erzählt, du hattest selber Schwierigkeiten als Jugendliche, ja, zu laut zu sein, anders zu sein. Du hast dich sehr angepasst, hast diese Maske getragen, dich selber verloren. Das sagst du ja in deinem Podcast und dann gehst du in diese Fotoshootings mit Frauen. Was hat das bei dir mit dir gemacht, mit dir persönlich?
Boah, es hat ganz, 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 ganz viel bei mir gemacht. Also das war, muss man was sagen, das war keine Reise von, ich habe das innerhalb von einem Monat umgesetzt. Also wie du ja auch schon gesagt hattest, ich hatte früher massiv Probleme mit Frauen. Also ich habe deswegen tatsächlich auch einen Job in der Männerbranche gesucht. Also Vollzeit in der IT-Branche tätig und da sind ja Frauen tatsächlich eher eine Rarität.
Da war der Feind in Anführungszeichen nicht so präsent, ich formuliere es mal so.
Das war tatsächlich so, weil früher war das wirklich, also ich war halt in der Realschulzeit, also voll pubertäre Kinder, kann man sagen, in einer fast reinen Mädchenklasse. Oh, und ja, voll pubertäre Kinder, voll pubertären Frauen. Ich sag mal so, das Thema Woman Support Woman gab es damals nicht in dieser Klasse. Ja. Und das hat mich sehr, sehr, sehr stark geprägt in der Form von Frauen zicken sich nur an, Frauen haben immer nur diese Ellenbogen-Raus-Mentalität, Frauen sind immer neidisch aufeinander und das hat mich sehr, sehr, sehr stark in meiner Kindheit geprägt. Und das hat auch lange gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Bis zu dieser Schwesternschaft, die du doch gerade erwähnt hattest.
Wenn ich da reingrätschen darf, also es erinnert mich sehr, sehr stark dran, dass ich bin relativ schlecht mit Jungs klargekommen. Ne? Also ich hatte ja, das habe ich schon in einer Episode erwähnt, dann eine platonische Liebe, eine Frau, mit der ich mich gut verstanden habe. Aber so die jungen Männer, die Jungs, was die so gemacht haben, da bin ich jetzt nicht so klargekommen. Ne? Gut, hat bei mir nochmal ein anderer Background gehabt, aber ich fand so das männliche Verhalten, das klassische, was die Jungs so gezeigt haben, jo, das war mir irgendwie immer zu hart oder ich habe es nicht so gut verstanden. Also mich auch eher dann an Frauen orientiert. Viel, viel später, irgendwann habe ich als Student mal in der Traktorfabrik gearbeitet, als Staplerfahrer, da waren dann nur Jungs und nur Männer. Dann fand ich das dann auch ganz, ganz schön, also auch ganz spannend. Ne? Mhm. Aber es ist so fast umgekehrt, sage ich mal. Ne?
Fast, ja. Also es war nicht so, dass ich nicht Lust darauf gehabt hätte, mit Frauen was zu machen. Aber ich hatte immer das Gefühl, beziehungsweise es wurde mir früher ganz, ganz viel gespiegelt. So wie ich gerade bin, bin ich falsch. Also ich bin immer, wie du gerade schon gesagt hast, zu viel. Ich wollte immer dazugehören. Ich wollte immer ein Teil von so einer Frauenklique sein. Ich wollte Pyjama-Partys abends haben, wo man sich gegenseitig die Haare kämmt, wo man über Jungs lästert. Das wollte ich damals alles. Aber ich hatte nie diesen sicheren Rahmen oder diese sicheren Frauen gefunden, wo ich gewusst habe, okay, die akzeptieren mich so, wie ich bin. Und es hat tatsächlich bis 2021, also es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, aber bis 2021 hat das angehalten, dieses, ich kann bei Frauen nicht so sein, wie ich bin.
Was ich ja in der Psychologie und meiner Selbsterfahrung gelernt habe, auch in meiner Rolle als psychologischer Berater, Sozialarbeiter, ist ein Punkt, der heißt die Deutungshoheit. Also wie deute ich meine Geschichte, wie gebe ich was, eine Bedeutung? Deshalb mal so die Frage jetzt so heute, wie deutest du dich als Person, dieses zu viel? Ich mache jetzt einfach schon mal ein Angebot, war das Temperament, war es Lebendigkeit? Also wie deutest du dich als Mensch, der sich dann leider versteckt hat oder angepasst hat? Was warst du für ein Mensch, wenn man es jetzt vielleicht mal positiv deutet?
Also was für Mensch ich damals war. Ich kann jetzt gerne sagen, was für Mensch ich jetzt bin.
Ja, oder vielleicht diese Jugendliche, wie war diese Jugendliche, die aber das Gefühl hatte, so komme ich jetzt hier nicht an. Ja, es ist ja der Wunsch oder der Versuch, es vielleicht positiv zu deuten. ist jetzt nur ein Angebot oder eine Frage an dich. Ja, das finde ich ja immer spannend. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich war eigentlich immer ein Mensch, der wahnsinnig gerne gelacht hat, der auch laut gelacht hat, der, wie du gerade schon gesagt hast, so lebendig war. Mhm. Und ich habe halt für mich auch gemerkt, ich wurde auch immer leiser und immer leiser, immer leiser, auch im Unterricht. Man kennt es ja so dieses, ich melde mich und hier Lehrer, ich sag was, weil ich habe auch gerne gelernt in der Schule.
Ja.
Und
irgendwann haben die anderen dir dann schiefe Blicke zugeworfen, wenn du gelacht hast? Also so, du
es
hast
gab
so
Kommentare. Es gab tatsächlich Kommentare.
So nach dem Motto, die schon wieder und so.
Oder ja, oder
so.
Warum lachst du denn schon wieder so laut? Ich weiß noch, es gab auch mal, ich weiß nicht, es hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Ich glaube mal, dass es auch eine reale Erinnerung ist, weil manchmal können die sich ja im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändern. Mhm. Aber ich weiß noch, es gab mal eine Situation in der Schule, es war tatsächlich in der Grundschule, ich glaube 4. Klasse oder sowas war es. Und ich war halt im Chor, Chor AG. Ich habe ja auch leidenschaftlich gerne gesungen. Ob ich gut war, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall gerne gesungen.
Ja, ja.
Und es gab eine Situation bei einer Schulaufführung gewesen, bei einer Probe. Ich hatte Mikrofon in der Hand und durfte mit meinen Kollegen, mit meinen Schulkameraden genau, singen.
Mhm.
Aber das andere Mikro war aus. Nur meins war an. Und das heißt, man hat mich gehört. Und dann kamen die Kommentare, sing doch mal ein bisschen leiser, man will die anderen auch hören. Nicht von den Lehrern, von den Schülern kam das.
Ja, ja.
Und es hat mich so nachhaltig beeinflusst, unbewusst, glaube ich, tatsächlich eher, dass ich halt eben ein bisschen zurückhaltender wurde und so weiter. Und da dann tatsächlich eher mich zurückgehalten habe, damit es keine Kommentare mehr gibt. Weil das ist ja wie jetzt bei Social Media auch, wo man Kommentare bei Reels oder sowas hat. Man fokussiert sich dann plötzlich nicht mehr auf die positiven Dinge, sondern auf diese negativen Kommentare. Und die hatte ich damals halt sehr ungefiltert als Kind bekommen.
Also was ich gut verstehe, ich sage das gern so, wenn ich einen Menschen kenne, kenne ich alle. Was will ich damit sagen? Also so auf meinem Weg, ich habe mich in sehr tiefen Tiefen selbst kennengelernt, auch die Ängste und Schwierigkeiten, die es da gibt. Und Menschen haben ja so Grundängste und eine dieser Ängste ist, aus Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das hat ja wohl auch so ganz alte Gründe. Also in der Steinzeit hat ein Einzelner nicht überleben können. Und das ist so ein Mechanismus. Wir wollen halt einfach dazugehören. Und wenn da so andere Signale kommen, ist das auf einer unbewussten Ebene oder kann das sich lebensbedrohlich anfühlen? Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist schon so.
Genau, also das hat sich ja bei mir tatsächlich so ziemlich durch die ganze Schulzeit durchgezogen und ich habe dann auch Depressionen bekommen und wusste auch gar nicht mehr so wirklich, also wirklich so hin, bis ich gesagt habe, warum lebe ich überhaupt noch, wenn mich eh keiner will, wenn mich eh keiner mag, wenn mich eh keiner akzeptiert. In der Zeit war auch die Beziehung zu meinen Eltern sehr, sehr schwer, weil sie auch einfach gerade nicht wussten, was ist los mit ihr? Weil ich habe ja auch nicht geredet. Die haben gesagt, das ist irgendwie alles doof.
Und das ist dann so in dich reingeflossen. Oder vielleicht, das ist es ja oft, verstehen Menschen, also Jugendliche, Erwachsene auch, verstehen es ja selber nicht so ganz, was los ist oder es fehlt an Alternativen.
Genau.
Na? Also ich habe in der einen Episode erzählt von der Begegnung mit einer Yoga-Frau, die damals schon 40 war, die hatte Psychologie angefangen zu studieren und die hat so mein Lebenskonzept komplett nochmal neu gedeutet, sage ich mal.
Mhm.
Und ja, so jemand hätte dir da vielleicht auch gefehlt, der einfach gesagt hätte, liebe Marion, betracht das doch mal anders, das ist einfach deine Art oder ja und so weiter, aber das war dann halt nicht. Ne?
Ja, also das Thema, also ich sag ganz frei raus, ich hätte damals definitiv eine Therapie gebraucht, um da wieder rauszukommen. Also ich habe es zum Glück rausgeschafft, aber damals war ja auch so das Thema Therapie, man geht ja nicht zum Seelenklempner, man ist ja nicht verrückt. Das war ja damals tatsächlich noch so die Zeit, wo das so ein bisschen
so einen
Ruf hatte.
An diesem Punkt übrigens, also auch für alle, die jetzt zuhören, ich beschäftige mich ja auch sehr mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und mittlerweile finde ich es schon auch gut, dass Menschen mit der KI über ihre seelischen Probleme sprechen. Es hat halt den Vorteil, dass ich kein Jahr warten muss, bis der Therapeut Zeit hat. Und ich kann es ja auch ergänzend zu einer Psychotherapie machen. An dem Punkt sehe ich in der KI auch viele Vorteile. Das heißt, nachts um 2:30 kommen die Ängste und ich kann mit der KI sprechen. Ich sehe da eine große Hilfe drin.
Auf jeden Fall. Das siehst.
Also absolut. Also ich mache jetzt tatsächlich auch seit letztem Jahr eine Therapie, privat, weil man ja tatsächlich über ein Jahr teilweise warten muss.
Als wenn
man,
Selbstzahlerin meinst du jetzt,
als Selbstzahlerin, ne? Ja, genau. Und mach zusätzlich dazu ChatGPT tatsächlich.
Ergänzt sich gut, ne?
Und ergänzt sich super, weil also ich habe seit letztem Jahr leide ich auch unter Panikattacken. Ich mache daraus kein Geheimnis, weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen damit geht.
Menschen, ja.
Genau. Und letztes Jahr im Oktober hat es bei mir leider so einen Höhepunkt erreicht, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, es hat zu starken Einfluss auf mein Privatleben. Und habe gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Und ChatGPT hat damit unter schon gut geholfen, so die ersten Schritte, sag ich mal, zu nehmen. Oder wenn ich gemerkt habe, wie du gesagt hast, nachts um drei, also bei mir war es nicht nachts um drei, bei mir war es eher morgens um sechs dann. Ich kriege Herzrasen, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Dann hat mir ChatGPT so, ich sage jetzt mal so, den Boden mitunter geerdet. Also ich muss auch sagen, inzwischen habe ich richtig, richtig, richtig tolle Freundinnen, wundervolle Menschen auch an meiner Seite.
Das ist schön, das freut
mich. Und deswegen liebe Grüße an alle, die das gerade hören. Die wissen genau, wer gemeint ist. Und die sind mir wirklich inzwischen eine sehr, sehr, sehr gute Stütze. Es sind wirklich so viele tolle Frauen inzwischen bei mir, wo ich einfach weiß, ich kann die theoretisch nachts um zwei heulend anrufen, weil ich gerade zum Beispiel eine Panikattacke habe und die hören mir zu oder und helfen mir und halten mich. Und ich glaube, diese Kombination aus Therapie, man kann schnell auch mal ChatGPT fragen und man hat die richtigen Menschen an der Seite. Also mein Mann natürlich auch. Also mein Mann ist da natürlich auch die erste Stelle. Aber das ist schon, also diese Kombination, wenn du das hast, dann hast du schon so, 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 so viel gewonnen.
Es freut mich sehr, dass sich das so entwickelt und auch, ja, ich bin dir auch sehr, sehr dankbar für deine Offenheit. Das passt auch zu mir, weil ich auch sehr offen mit meinen Themen umgehe. Ich habe in der Summe bisher, glaube ich, so 5 oder 6 Therapien gemacht, Gesprächstherapien, Gruppenpsychotherapien in Rehas, in denen ich war, und sehr körperzentrierte Therapien, die wiederum den Körper einbeziehen. Also das vielleicht für alle, die jetzt zuhören, also meine Erfahrung war so die, dass Gespräche sehr, sehr gut sind, aber diese, also jetzt gerade beim Trauma oder so, sitzt es halt in den Muskeln, in dem Körper noch zusätzlich. Und da war für mich so diese Erfahrung, dass auch der Körper berührt wird und etwas lösen darf, dass jemand da ist, ganz wichtig. Vielleicht da ein zentraler Punkt. Der klingt sehr, sehr einfach, aber meine Erfahrung ist die, in einem echten Kontakt mit jemand sein, das ist ganz wertvoll. Aber es ist teilweise auch sehr selten.
Ja.
Also tieferer Kontakt mit der Seele aufzunehmen und dann und nur dann passiert da was. Und im Alltag gehen wir ganz oft so komplett aneinander vorbei. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in diesen, ich nenne es jetzt mal Boudoir-Situationen, ja auch eine echte Nähe entsteht. Oder vielleicht auch die Frage an dich, genau dieses wirklich in Kontakt mit einem anderen Menschen zu sein, wie erlebst du das oder wie sind da erste Schritte entstanden? Weil für mich, ich weiß, das ist in jedem Fall auch heilend und wichtig, ne?
Genau, also Boudoir kann sehr, sehr, sehr heilend sein in Bezug auf Vertrauen zu anderen Menschen, weil die Frauen, die ja zu mir kommen, vertrauen mir ja zu 100%, was da jetzt während dem Shooting passiert. Und man muss auch sagen, dass sich die Frauen ja auch sehr verletzlich zeigen in dem Moment, weil viele haben auch einfach tatsächlich das Problem, und alle Frauen, die jetzt gerade zuhören, können sich mal selbst überlegen, wann hat man sich das letzte Mal bewusst nackt oder auch nur in Unterwäsche mal im Spiegel angeguckt? Und da fängt das viele schon an, dass viele diesen Bezug zu sich ja auch schon gar nicht mehr haben. Wirklich mal alleine sich vor dem Spiegel zu stellen und sich mal bewusst zu betrachten oder auch nur bewusst sich anzufassen. Und mit anzufassen meine ich es jetzt nicht auf eine sexuelle Art und Weise, sondern sich tatsächlich einfach mal zum Beispiel über den Arm zu streicheln. Wie oft nimmt man sich mal 5 Minuten Zeit, zum Beispiel nach dem Duschen sich einzucremen? Das ist so das klassische Beispiel.
So mit mir selbst da auch in Kontakt gehen,
genau,
auch körperlich.
Und,
ne?
Und wirklich das ganz bewusst zu machen, nicht so ganz schnell, hurry up, ich muss noch schnell einkaufen, ich muss noch mit dem Hund raus, ich muss noch die Kinder ab. abholen, sondern dass dieses Bewusste, das machen halt eben ganz, 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 ganz wenige. Und das musste ich selbst tatsächlich auch erst lernen, dieses, ich nehme mich und meinen Körper ganz bewusst wahr und habe auch den Mut, mich auch so zu zeigen gegenüber einer fremden Person in dem Moment. Menschen. Ja.
Vielleicht auch nochmal an alle, die jetzt zuhören. Ich denke, dass es sehr, sehr gut ist, da auch so Rituale zu entwickeln. Also zum Beispiel im Bad sich bewusst einzucremen, sich Zeit dafür zu nehmen. Also Rituale mit mir selbst zu sein, diese Me-Time, wie man heute sagt, Selbstfürsorge und die Erfahrung auch zu machen. Du hast ja in einer deiner Episoden erzählt, wie tief dich das auch geschüttelt, berührt hat, wenn Frauen vorm Spiegel stehen und geweint haben, weil sie sich eben, ich sag mal, ablehnen, ihren Körper einfach hässlich finden oder nicht schön, also man muss schon sagen hässlich finden. Und da so ein ganz großer, ja, das ist ja Verzweiflung auch irgendwie. Und da hast du ja auch gesagt, das hat dich sehr tief berührt. Und da sehe ich ja dann auch so die tiefere Motivation für dich drin, auch helfen zu wollen oder einfach Wege zu öffnen. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, dass ich nicht nur Fotografin, sondern auch in dem Moment Coachin bin, weil ich möchte nicht einfach nur knips, ein paar Bilder machen und dann fertig, ja, genau. Sondern es geht wirklich um dieses Thema, dass ich Frauen dabei helfen möchte, wieder eine gesunde Beziehung zu sich und zu dem eigenen Körper herzustellen. Und das fängt tatsächlich bei dem Thema an, dass ich mich mal aktiv im Spiegel anschauen kann und nicht sehe, meine Brüste sind zu klein, mein Hintern ist zu dick, ich habe noch diese Lieblingswort Rettungsringe am Bauch, etc.
Ja, ja.
Sondern, dass man sich wirklich auf das Positive fokussiert am Körper. Was finde ich schön an meinem Körper? Und das sich wirklich bewusst anzusehen. Und wenn ich shoote, ich weiß genau, welche Situation du meinst. Ich habe direkt wieder dieses Shooting im Kopf. Mhm. Da war das dann tatsächlich auch so, ich habe meine Queen, wie ich sie immer liebevoll nenne, meine Königin, vor den Spiegel gestellt und habe aber gesagt, du darfst dich jetzt einfach mal aktiv im Spiegel anschauen und darfst dich streicheln und habe ihr dann aber auch Komplimente gegeben. Mhm. Schau dir mal an, wie schön gerade deine Augen leuchten.
Wahrscheinlich eine komplett neue Erfahrung.
Absolut, weil das ist halt auch tatsächlich das Thema. Viele Menschen allgemein, das sage ich jetzt nicht nur Bezug auf Frauen, aber viele Menschen im Allgemeinen können keine Komplimente annehmen. Und erfahren auch oftmals auch gar keine
Komplimente. Eben eine ganz andere Erfahrung gemacht. Also genau. Was ich auch ganz stark fand, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, und ich will das auch nochmal ganz bewusst betonen, weil ich es für sehr, sehr stark finde, diese Deutungshoheit. Also Deutungshoheit heißt, wer deutet mein Leben? Sind das andere, die über mich reden, oder bin ich es, der meine Geschichte deutet, oder ein liebevoller Mensch, der sich mir zuwendet und eine neue Deutung anbietet? Und da hast du ein Beispiel in deinem Podcast gebracht, das ich absolut exzellent finde, nämlich die Neudeutung einer Kaiserschnittnarbe. Vielleicht sagst du dazu was. Du merkst schon, ich habe deinen Podcast sehr aufmerksam geführt.
Finde ich auch sehr, sehr schön. Tatsächlich, ich hatte beide Erfahrungen schon mit meinen Frauen gehabt. Also es gab Frauen, die ihre Kaiserschnittnarbe absolut gehasst haben, verabscheut haben, weil sie hässlich fanden.
Ja.
Und ich hatte aber auch schon Frauen, und das ist auch so ein bisschen meine Auffassung, die gesagt haben, nee, diese Kaiserschnittnarbe, die gehört zu mir, weil die hat etwas Wundervolles hervorgebracht. Die hat einen neuen Menschen auf die Welt gebracht. Mhm. Und da geht es nicht nur um das Thema Kaiserschnittnarbe, sondern allgemein, dass jede Narbe ja eine Geschichte erzählt. Und ich finde vor allem Kaiserschnittnarben, aka Mütter, die dürfen ihren Körper sowas von feiern, weil man muss einfach mal überlegen, was dieser Körper geleistet hat. Dass dieser Körper im besten Falle, sage ich jetzt mal, 9 Monate, manchmal geht es ja auch ein bisschen früher, aber im besten Falle 9 Monate lang einen neuen Menschen hervorgebracht hat, einen neuen Menschen angezogen hat. Und man muss einfach mal überlegen, ein Kind, so ein Baby hat im Schnitt um die 3 bis 3,5 Kilo,
ja,
das einfach da in diesem Bauch ist, und das kommt dann Zum Beispiel durch diese Narbe daraus, das finde ich einfach so, also ich bin jetzt selbst nicht Mutter, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, aber dieser Gedanke einfach daran, dass man nicht stolz darauf ist, was dieser Körper geleistet hat und was diese Narbe da dementsprechend aussagt, das finde ich so, so traurig, dass sich so viele Frauen sich für diesen Körper, der danach da ist, schämt, ne? Weil er einfach so verdammt viel geleistet hat.
Ja, und da ist einfach was Großes auch passiert.
Genau, ne? Ja.
Vielleicht, das heißt nicht vielleicht, sondern an alle, die jetzt zuhören, eventuell wollt ihr euch auch mal Gedanken machen, wie ihr gewisse Aspekte eures Lebens so deutet. Also eben euren Blick auf den Körper, vielleicht eure Wohnsituation oder was ihr beruflich schon gemacht habt und wie ihr das Ganze so deutet. Ich möchte gerne ein Beispiel bringen, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, überwiegend sind es auch Frauen, die deutlich traumatisiert sind, schwer belastet und in gewissen Phasen, wie kann man sagen, da geht es beruflich nicht voran. Und ich deute das eben einfach gern so, indem ich sage, hör mal, was du jetzt hier leistest, an deiner Psyche zu arbeiten, diese Aspekte auszuhalten und tief reinzugehen in Erfahrungen, dich da kennenzulernen und in den Heilungsprozess reinzugehen, das ist so viel, dass es ja fast unmöglich ist, jetzt noch einen Job zu machen, noch 30 Stunden arbeiten gehen, weil das einfach total anstrengend ist, an der Psyche, an der Seele zu arbeiten. Und das sage ich auch deshalb, weil ich diese Phasen ja auch hatte. Und ich glaube, dass manche Menschen, gerade wenn sie sehr belastet sind, sich da komplett überfordern und das nicht wohlwollend genug deuten, dass das richtig Arbeit ist, an sich selber zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie du den Punkt siehst.
Absolut. Also ich möchte auch einfach die Illusion nehmen, zu sagen, man macht ein Coaching von einer Stunde und ist danach der glücklichste Mensch der Welt. Das ist harte Arbeit und auch ich arbeite täglich daran. Auch ich habe Phasen, wo ich mir denke, ich stehe morgens auf und denke mir, alles scheiße, alles doof, wo ich mich aber selbst nicht mag. Das ist normal. Das Wichtigste ist nur, dass man weiß, okay, es gibt auch wieder positive Tage. Und das ist, wie du sagst, es ist harte und vor allem tägliche Arbeit. Zum einen diesen, ich sag jetzt mal, diese positiven Aspekte im Leben zu sehen, sei es im Job, sei es in der Umgebung, sei es Freunde und Familie. Ich muss auch sagen, auch ich habe in meiner Reise, also aktiv angefangen habe ich 2021, Persönlichkeitscoaching, nenne ich es mal, angefangen habe. Das wollte ich jetzt auch hinaus. Siehst, jetzt bin ich so drin im Thema, dass ich gar nichts weiß. Aber auf jeden Fall, also genau, es ist halt in vielen Lebensbereichen, wo man wirklich täglich dran arbeiten muss, sich, ich sag jetzt mal allgemein, diese positive Einstellung zu erhalten. Und auch ich muss sagen, ich habe teilweise auch Teilzeit gearbeitet. Klar. Unter anderem wegen meinem, du hast ja schon gesagt, ich hab Hochzeitsfotografie, ich habe die Boudoir-Fotografie, ich hatte noch meinen Vollzeitjob, Podcast. Also ihr hört heraus, ich kann nicht nur eins machen. Ja. Und dazu kam dann halt eben auch das Thema mit der, ich sag jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle. Und wenn man dann überlegt, man hat vielleicht nicht diese Persönlichkeitsentwicklung, sondern wirklich eine, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort als mentale Störung ein, Traumata, etc., etc. Ja. Und möchte dazu noch nebenher arbeiten, das kann.
Das ist schwer.
Es kann zu viel sein. Ich will es nicht pauschalisieren, dass es immer zu viel ist, aber es kann definitiv zu viel sein, um zu sagen, okay, ich kann mich um das eine und um das andere kümmern.
Vielleicht von mir dann auch nochmal den Hinweis, also teilweise Menschen, die ich kennenlernen und begleiten durfte, da war es definitiv nicht mehr möglich zu arbeiten. Also dann geht es dann schon Richtung ja, Erwerbsminderung oder Bürgergeld, weil die Belastungen zu groß sind. Aber dann ist es eben meine Aufgabe, an mir selbst zu arbeiten. Und warum ich diesen Podcast mache, ist ja, um Menschen aufzuzeigen, egal in welcher Situation sie sind, dass sie Schritt gehen können und neu lernen, das stimmt. Was für mich sehr wichtig war, auch in meiner Entwicklung, ist die Auseinandersetzung mit diesen inneren, also mit diesen Stimmen oder dem inneren Kritiker,
oh, ja,
der immer wieder so angreift und sagt, du kannst nichts, du bist faul. Das waren jetzt bei mir so zwei harte Nüsse, sag ich mal. Und vor vielen Jahren habe ich mich mit diesem Heiler Bruno Gröning auseinandergesetzt. Der war sehr berühmt in den 50er Jahren letzten Jahrhunderts, also 1950er Jahren. Und der hat mal so einen Satz losgelassen. Der hat gesagt, lassen Sie das Böse nicht in sich hinein. Ich fand das ziemlich interessant, weil ich verstehe das so, ich selber brauche oder bin mein eigener Türsteher. Und wenn dann von außen wieder kommt, bist du heute wieder so hässlich oder irgendwie sowas Negatives, dass ich wirklich dagegen kämpfe. Und mein Ansatz ist heute der, wenn wieder sowas Negatives kommt, entweder aus den eigenen Gedanken oder von einem Menschen von außen, richtig in den Abwehrkampf gehen und das, was aber noch drin ist, das Negative rauswerfen. So wie ein Türsteher, also im Club, die rauswirft, die sich nicht benehmen. Und das ist für mich Psychohygiene. Also das Negative muss raus und wenn wieder was rein will, mich was fertig machen will, dann, dass ich da auch dagegen kämpfe. Also ich persönlich habe das wirklich als richtigen Kampf erlebt, dann auch bewusst zu sagen, nein, das stimmt nicht. Und einer meiner Sätze war ganz oft, dass ich gesagt habe, auch laut dann, nein, sie hat nicht recht. Also diejenigen, die mir das oder das angetan haben. Und das sehe ich so, diesen Kampf kann mir keiner abnehmen, ne? Also kein Therapeut oder jemand, sondern das ist so der Punkt, da ist es gut, wenn ich lerne, auch zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrung damit hast, das ist jetzt so von mir mal.
Auf jeden Fall, also ich glaube, der innere Kritiker kennt jeder von uns und auch ich habe den inneren Kritiker. Bei mir ist es tatsächlich häufiger so das Thema, ich bin nicht genug. Das ist bei mir tatsächlich so ein ganz, ganz, ganz starker innerer Kritiker, der mich sehr schnell in diesem Modus, ich muss mehr machen, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr leisten, um genug zu sein. Kam wahrscheinlich auch irgendwie aus der Kindheit. Das ist eines der Themen, die ich zum Beispiel in der Therapie mit meiner Therapeutin betrachte.
Oft hat man da auch schon Vorbilder beim viel Arbeiten.
Genau, und alles, genau. Ne? Und ich sagte auch immer bei dem Thema innerer Kritiker, das ist auch so der Klassiker, wenn dann halt eben die Frauen zum Beispiel vorm Spiegel stehen, so, ach, die Brüste sind vielleicht ein bisschen schlaff und ach, in dieser Hose sieht mein Hintern aber nicht so schön aus. Dann kommen ja diese innere Kritiker zum Vorschein.
Die Kevekus hat das schön gespielt, dieser Arsch.
Ja, genau. Und da sage ich zu meinen Frauen auch immer, die dann bei mir sind, wenn dieser innere Kritiker kommt, sage ich immer so als Hausaufgabe, sollen sie bitte für sich mitnehmen, so einen virtuellen Baseballschläger nehmen und dann diesen inneren Kritiker bitte einmal gegen die Wand hauen.
Ja, gut.
Genau.
Das gefällt mir.
Bei dem anderen Punkt mit dem Thema von außen, ich würde es nicht als Kampf bezeichnen, sondern eher, wie gehe ich selbst mit den Kommentaren von außen rum. Ich sag mal so, der Klassiker, den vor allem zumindest wir Frauen, glaube ich, häufiger hören es, ach, du siehst ja heute richtig müde aus. Und dann ist halt wieder so das Thema, okay, wie nehme ich das auf? Da kommen vielleicht so diese vier Ohren, vielleicht kennt man das so ein bisschen. Auf welchem Ohr höre ich jetzt da gerade diesen Satz? Ist es so eine Sachebene, ja, ganz neutral? Okay, gut, ich sehe müde aus, weil vielleicht habe ich auch schlecht geschlafen. Oder höre ich das eher so auf dem Beziehungsohr in Form von, okay, was,
ja,
was
wie deute ich es dann?
Genau, also wie deute ich das dann? Oder höre ich das auf dem Appellohr in Form von, du solltest vielleicht mal ein bisschen mehr schlafen? Und das ist dann wieder das Thema, okay, wie gehe ich mit solchen Kommentaren um? Gehe ich in diese Abwehrhaltung, wie du gesagt hast, nein, stopp, du hast nicht darüber zu entscheiden? Oder, also ich bin zum Beispiel immer ein Fan davon, das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und so, ja, ich weiß, hab heute mega Augenringe, Make-up hat heute nicht geholfen, dankeschön.
So wie du sagst, der Satz, du siehst heute müde aus, ist ja erstmal noch neutral, da käme es dann noch auf den Ton an, ne? Also so,
genau.
Ja, ist oft, also ich habe das ja bei, sag mal, wenn jemand so richtig angetriggert ist, da ist ja auch alles falsch. Also das heißt, so sag ich mal, wenn es mir schon schlecht geht, ich habe nicht geschlafen, dann ist das und dann kommt ein Satz, der war gar nicht so gemeint, aber der knallt dann voll rein,
genau,
weil der Trigger richtig durchknallt. Ne?
Genau, und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sage, daran kann man persönlich auf jeden Fall dran arbeiten, dass man solche Sätze nicht an sich ranlässt. Also habe ich auch schon oft genug.
Oder anders deutet.
Oder anders deutet, genau. Also ich muss gestehen, auch ich als Mensch von außen habe oft genug auch schon Sätze falsch gesagt, die ich gar nicht so gemeint habe. Ja. Also da kann man, glaube ich, auf beide Richtungen gucken. Sowohl auf der, wie nehme ich einen Satz an, als auch wie kommuniziere ich einen Satz. Ja. Dass man da einfach ein bisschen mehr drauf schaut, wie kommuniziere ich denn miteinander.
Das war ganz spannend. Kurz einhaken, wie nehme ich einen Satz an? Das ist ja bildlich schon, ja, nehme ich ihn überhaupt an oder sende ich ihn gleich wieder zurück? Return to sender, ne? Also ja. Das ist, ich sage mal so ein bisschen härter formuliert, was ziehe ich mir rein? Was lasse ich da rein? Also ich bin heute in der glücklichen Lage, dass vor, keine Ahnung, 7, 8 Jahren oder so, aber das habe ich mir auch erarbeitet, der innere Kritiker ist komplett verstummt. Und ich vermisse ihn auch nicht. Also das ist schon möglich. Gut, ich habe ja gut über 40 Jahre jetzt schon an mir gearbeitet, also mindestens mal 35 und das will ich auch allen, die zuhören, so sagen. Also jeder Schritt lohnt sich und irgendwann trägt das auch auf Früchte. Je stärker natürlich die Belastungen sind, dann braucht es auch länger. Aber es lohnt sich, weiterzugehen, Dinge auszuprobieren, Therapien, was euch gefällt, mal irgendwo einen Workshop mitmachen oder einfach mal etwas probieren, was ihr noch nicht kennt.
Boudoir-Shooting?
Zum Beispiel Boudoir-Shooting oder ihr macht einen Kochkurs, vietnamesisch kochen, was weiß ich, was euch interessiert. Jeder Schritt, den ihr für euch macht, also was euch gut tut oder ihr probiert mal was aus, zählt eigentlich alle Schritte in die Richtung. Und wie gesagt, von meiner Erfahrung her, ich habe das aber erst Jahre später gemerkt, dass dieser Kritiker nichts mehr sagt. Mhm. Wie es genau funktioniert hat, weiß ich nicht, aber doch, ich denke schon, indem ich mir selber wirklich näher gekommen bin oder bei mir angekommen bin oder wie man das auch immer bezeichnet. Und dieses grundsätzliche Ich bin okay so stark war, dass da, dass diese Stimme verstummt ist. Mhm. Und das ist ja auch viel angenehmer. Das wünsche ich übrigens allen Menschen.
Ja, man muss halt dazu sagen, das geht halt nicht von heute auf morgen, wie du gesagt hast. Das ist ein Prozess, das ist so ein fließender Übergang. Und das ist halt einfach das Thema, man muss, und ich sage jetzt mit Absicht muss, ich bin eigentlich kein Fan von dem Wort muss, aber man muss dranbleiben. Man darf sich nicht unterkriegen lassen, wenn es doch mal wieder schlechte Tage gibt. Und das kann auf jeden Fall dabei helfen, A, wieder die Beziehung zu sich selbst zu finden, sich selbst zu akzeptieren und diesen inneren Kritiker auszublenden. Ich glaube, dass dieser innere Kritiker immer in einem drin ist. Die Frage ist nur, wie laut nimmst du die Stimme wahr? Und ist die Stimme sehr, sehr laut, schreit sie dich an oder ist die einfach gerade so leise, weil alle anderen positiven Stimmen in deinem Kopf lauter sind als die?
Also gut, meine Erfahrung ist jetzt, dass das weg ist. Ne? Also das ist einfach komplett rausgeworfen, habe ich das dann irgendwann. Aber also schnell geht das mit Sicherheit nicht. Umgekehrt, also ich formuliere es gern auch von der anderen Seite. Also ich könnte mir ja so viel Negatives reinziehen in Social Media, da und dort, dass diese inneren bösen Stimmen oder diese innere Kritiker immer, immer stärker wird. Mhm. Das heißt, das ist ja genau der Punkt der Selbstvorsorge, zu sagen, okay, bloß weil die jetzt so ein Hintern hat und sportlich ist, muss ich das ja nicht sein. Oder jetzt als Mann, dass ich dann denke, okay, der kauft sich jetzt seine zweite Porsche, aber was interessiert das mich eigentlich? Also vielleicht an diesem Punkt auch mal ganz liebe Grüße an alle Männer, die zuhören. Wir haben heute viel über Frauen gesprochen, aber ich weiß, dass die Jungs ja auch ihre ganz eigenen Schwierigkeiten haben. Ne?
Auf jeden Fall, also alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist natürlich auf Männern auch so antragbar. Also meine Zielgruppe ist halt durch die Boudoir-Shootings Frauen, deswegen rede ich viel, viel mit Frauen. Und ich sage auch immer, ich helfe auch wahnsinnig gerne Frauen, also sowohl über meinen Podcast als auch über die Shootings. Ich bin jetzt gerade dabei, noch eine, ich sage jetzt mal, neue Marke in Anführungsstrichen aufzubauen, weil ich gerne sage, ich möchte gerne mehr Positivität, mehr Selbstliebe in die Welt hinaustragen. Du hast es gerade schon gesagt, Social Media ist ja so voll von negativen Nachrichten, von Vergleichen, von Trigger, dass ich gerne so ein kleines Flämmchen dazulegen möchte in Form von, hey, bei mir gibt es positiven Input, weil das kann wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer sein für einen, wenn man die ganze Zeit nur über Social Media, über Werbung, über Nachrichten davon zugeballert wird, man ist nicht genug, du brauchst noch das, du musst noch jenes machen und schau mal, hier ist eine Krise und dort ist eine Krise und das musst du noch verändern, damit du perfekt bist oder das brauchst du, um geliebt zu werden. Bullshit, ganz ehrlich. Bullshit.
Genau in diesem Punkt möchte ich dir auch ein Kompliment machen. Also ich habe dich ganz bewusst für den ersten echten längeren Podcast im Gespräch ausgesucht, weil da so eine tiefe Ehrlichkeit bei dir ist und Echtheit. Also es ist bei mir so rübergekommen in deinem Podcast. Und da spüre ich halt so echte Substanz. Und ich habe mir das die Woche nochmal bewusst gemacht. Vieles, was wir in Social Media sehen, da sind ja schon viele Botschaften und Inhalte. Aber es ist oft hohl, weil die Menschen nur irgendein Konzept, das sie gelernt haben, da so abspulen. Und es hat nichts mit einer tiefen Ehrlichkeit zu tun. Aber um persönlich wachsen zu können oder was zu verändern, brauche ich einen echten Kontakt, ehrliche Aussagen, eine echte Tiefe, weil wir nur daran reifen können. Und deshalb ist Social Media an viele Punkte so, wir konsumieren sehr viel, aber wir werden nicht satt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wie siehst du das? Wie siehst du das?
Tatsächlich ist Social Media so darauf ausgelegt, dass du nicht satt wirst.
Ja, das ist ein Konzept. Ja, die wollen das ja. Die wollen, dass man mal weiter dranbleibt.
Ja, und man muss halt auch dazu sagen, also das habe ich lustigerweise gestern bei einem Vortrag auf meiner Arbeit gehört. Und dieser Satz hat sich bei mir so krass reingebrannt und er spricht so viel Wahrheit aus. Und zwar, Bad News are Good News.
Mhm.
Das bedeutet halt quasi, wenn du überall schlechte Nachrichten hast und Kritik hast und siehst und machst und tust, dann ist das für die Medienbereiche und so weiter und so fort gute Nachrichten. Weil wir Menschen sind unbewusst, glaube ich, einfach darauf gepolt, dass wir wollen nichts Gutes hören. Wir wollen die Schlagzeilen von da ist ein Krieg und da ist nochmal ein neuer Shitstorm oder sowas.
Ja, ja.
Und da ist so viel Negativität, dass man, glaube ich, unbewusst mehr darüber wissen will. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Klassiker, Unfallgaffer ist genau das gleiche Konzept. Und ich
glaube, dass das gewisse Ursachen hat. Also sagen wir mal, wenn man ganz weit zurückblättert in den Beginn der Menschheit, da waren wir darauf angewiesen zu wissen, dass da ein Säbelzahntiger gesichtet wurde und dass dort das passiert ist. Also es war überlebenswichtig. Und das ist ja die Schwierigkeit in unserem Gehirn, dass diese ganz alten Muster noch arbeiten, aber diese digitale Industrie das komplett ausnutzt. Vor Jahren hieß es ja dann, Facebook hat den Algorithmus so angepasst, eher etwas härter ranzugehen, weil sie dann mehr Aufmerksamkeit kriegen und mehr verkaufen. Aber ich glaube, unser Gehirn ist eben genau aus diesen Gefahren erkennen noch mit drin und dann geht das so in diese negative Richtung und schaukelt sich enorm hoch.
Ja, man muss sich ja nur mal die Kommentare zu manchen Reels, also zu manchen Videos auch mal anschauen, wie oft da einfach nur geschimpft wird und nur getriggert wird. Also ich bin teilweise, ich falle oft genug auch darauf rein, muss ich dazu sagen. Aber ich bin oftmals geschockt, wie viel Bosheit teilweise in Menschen herrscht. Aber das ist genau das, was, ich würde jetzt nicht sagen alle, aber viele Menschen anzieht. Die wollen Neugier, die wollen Gossip, die wollen Tratsch, die wollen Bosheit. Ja. Und man muss halt mal tatsächlich überlegen, also ich zum Beispiel schaue keine Nachrichten mehr, weil ich mir sagte, ich möchte mir diese negativen Sachen nicht reinziehen. Weil wie oft hörst du von, da ist ein Anschlag passiert, da ist ein Krieg ausgebrochen, da ist jemand umgekommen, da war ein Unfall. Aber wie oft hörst du denn, hey, hier hat jemand, keine Ahnung, eine seltene Münze oder sowas
gefunden. Ja, indem du das jetzt erzählst, also das ist jetzt keine Kritik, sondern nur einfach von dem Mentalen ja nochmal. Immer wenn wir darüber erzählen, erzeugen wir ja diese Bilder nochmal, reproduzieren die. Das heißt, jetzt mussten alle, ob sie wollten oder nicht, an einen Unfall denken. Und da habe ich ja gelernt, mich selber in der Sprache und insgesamt umzuerziehen, weil wir brauchen einfach mehr positive Bilder.
Auf jeden Fall.
Und darauf will ich vielleicht auch eingehen von meinem Podcast her. Ja, zur Liebe, was möchte ich? Ich wünsche mir liebevolle, zufriedene Menschen, weil das sind auch friedliche Menschen. Und hätte dieser Planet überwiegend solche Menschen voller Liebe, zufrieden, zugewandt, dann würden viele Konflikte halt aufhören. Und ich finde gerade auch jetzt in dieser Zeit, Liebe in die Welt zu senden, ganz wichtig. Gut, es war schon immer wichtig, aber im Moment spitzt sich ja das schon sehr, sehr zu.
Ja, ich finde, man kann da tatsächlich auch schon selbst bei sich anfangen. Das Thema Neid, finde ich, ist so ein ganz klassisches Thema. Das alte Gift. Und ich glaube, dass viel, viel, viel von dieser Bosheit einfach auf dem Thema Neid entsteht, dass man vielleicht manchen Menschen was nichts gönnt. Und auch das war aber zum Beispiel bei mir ganz lange Thema. Ich habe ganz oft Kollegen gesehen, Fotografenkollegen, wo ich mir gedacht habe, oh, warum hat der jetzt ja diese Hochzeit bekommen und ich nicht? Und inzwischen denke ich mir so, boah, geil, der hat diese Hochzeit bekommen. Wie schaffe ich das auch? Auch das ist dann zum Beispiel so der Punkt mit nicht neidisch sein, warum hat der das und ich nicht? Sondern sich für denjenigen zu freuen oder für diejenige und zu sagen, wenn ich das auch will, wie schaffe ich das? Vielleicht auch einfach mal fragen, ganz, ganz lieb.
Also worüber ich ja schon lang nachdenke, eigentlich schon seit meinem Studium, damals haben wir uns mit diesem Max Weber beschäftigt und Arbeitsethik. Ich will jetzt nicht wissenschaftlich werden, aber einfach Folgendes, in einem bestimmten christlichen Kulturkreis haben die Menschen über Jahrhunderte gelernt, sich nur über Arbeit zu definieren in ihrem Wert. Und jemand, der nichts arbeitet, ja, da wird es dann halt schon schwierig. Für mich habe ich erkannt, dass der Mensch einfach nur, indem er ein Mensch ist, auch wenn jetzt jemand behindert ist oder egal wie krank, unser Menschsein allein ist Legitimation genug. Und das habe ich mir selber dann auch ab einem gewissen Punkt erlaubt, krank zu sein, belastet zu sein und innerlich ja dazu zu sagen, weil es halt so war. Wenn ich mich dann noch angegriffen hätte, weil ich jetzt rausgefallen bin, nicht mehr arbeiten konnte oder so, dann wäre es noch schlimmer geworden. Ne? Genau. Ja, jetzt sind wir sehr in die Breite und von den Themen her, da könnten wir noch lang dranbleiben. Ich hatte vorhin so gedacht, ich würde gerne so ein kleines Experiment machen, nämlich einfach mal so, ja, so kurz so in sich spüren, ob da vielleicht ein oder zwei Sätze kommen, die wir jetzt, also du und ich, dann nochmal auch den Menschen, die zuhören, sagen wollen. Also so ja, in so eine innere Resonanz so reinzuspüren, ob es da einen Satz gibt, den ich gern mit ja, viel Kraft oder ja, viel Gefühl jetzt sagen möchte.
Mir fällt tatsächlich relativ spontan sogar was ein, was ich gerne euch allen da draußen gerne mitgeben möchte. Und zwar, jeder Mensch ist perfekt unperfekt. Und man sollte nicht danach streben, zu 1000% perfekt zu sein oder einem anderen Idealbild nachzurennen, weil jeder Mensch ist ein absolutes Unikat und jeder Mensch darf genau diese ja, Unperfektheiten, die einem ausmachen, akzeptieren lernen, wertschätzen lernen und genau sich darüber auch definieren. Weil das macht uns Menschen so besonders, dass wir nicht gleich sind und das ja, macht uns, glaube ich, auch alle so liebenswert.
Wow, das ist ein ganz großer Satz. Das berührt mich auch, vor allem auch die Art, wie du das gesagt hast. In mir ist so aufgestiegen, für dich, für euch, die jetzt zuhören, ganz, ganz tief in euch, da ist ganz viel Liebe und da ist auch Licht. Das ist nur verbuddelt oder oft zugemüllt. Es lohnt sich, euch selbst näher zu kommen, in diese Tiefe zu gehen, durch den Müll durchzugraben und ihr werdet erleben, da ist die Liebe, da ist Licht. Sicher, sie ist auch außen, aber wenn ihr euch immer außen abhängig davon macht, dass euch jemand liebt, das ist schwierig. Und glaubt mir, es liegt als Schatz ganz, ganz tief auch in euch, in jedem von euch. Und habt den Mut, euch so unter dem Aspekt kennenzulernen. Liebe Marion, ich danke dir sehr, sehr für dieses wundervolle Gespräch. Ich ahne, dass das nicht unser letztes Gespräch war.
Danke, dass ich Gast sein darf.
Ja, und du darfst gerne einen Schlusssatz noch sagen oder nochmal Werbung machen für deine Boudoir-Fotografie, wenn du möchtest und dann.
Ja, klar. Also ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich mit meiner Boudoir-Fotografie noch mehr wundervollen Frauen zeigen darf, wie einzigartig und ja, wunderschön sie sind. Also von daher schaut gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, purephoto.by.marion. Und ihr dürft dann auch gerne auch mal in meinen Podcast reinhören. Der heißt jetzt aktuell noch Sag Ja zu dir, wird aber bald umbenannt in als kleiner Teaser schon mal Kopfchaos.herzkino. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall darauf, vielleicht nochmal Gast sein zu dürfen. Und ich freue mich auf jede Frau, die sich gerne bei mir meldet und mit mir shooten möchte oder sich mit mir nur unterhalten möchte. Ich bin da jederzeit bereit.
Schön. Ich werde also deine Seite auch in die Shownotes da reinschreiben, also bei dem Podcast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, auch für deine weitere Entwicklung, auch ja, alles, was du gesagt hast, dass es gelingt. Und ja, von Herzen alles, alles Liebe.
Dankeschön.
Und an euch, die ihr zugehört habt, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Ja zur Liebe.